SR2 Kulturradio. Medienwelt.
Mit Thomas Biemsdörfer einen schönen guten Tag. Der Facebook-Skandal zeigt Wirkung. Das angeschlagene Unternehmen hat in dieser Woche an seinem Firmensitz im schönen Kalifornien erstaunliche Kooperationsbereitschaft gezeigt. Und zwar mit keinem geringeren als der Europäischen Union. Die galt dem US-amerikanischen Social-Media-Giganten bislang als zahnloser Tiger. Aber mit Blick auf die nicht zu unterschätzende Zahl der Nutzer innerhalb der Gemeinschaft und natürlich auch aus naheliegenden Marketingüberlegungen heraus, stellt Facebook die Datenschutzrichtlinien aus Brüssel jetzt ganz ins Zentrum seiner eigenen Sicherheitsstrategie. Wie genau das vor sich geht und was das Unternehmen sonst noch so plant, darüber berichtet Markus Schuler.
Es sind fast mantrahafte Botschaften, die man bei Facebook in Menlo Park derzeit zu hören bekommt. Rob Sherman, stellvertretender Datenschutzchef des Unternehmens, sagt, wir haben gegenüber den Nutzern eine starke Verpflichtung, ihre Privatsphäre zu schützen. Und weiter? Wir wissen, dass sich die Menschen bei Facebook nicht wohlfühlen, wenn ihre Informationen nicht ausreichend geschützt sind. In den vergangenen Wochen ist diese Botschaft sehr deutlich an uns herangetragen worden. Hier haben wir noch eine Menge zu tun. Facebook will Vertrauen zurückgewinnen. Ein erster Schritt? Die EU-Datenschutzregeln sollen nicht nur für Europa gelten, sondern weltweit. Doch den Anfang macht das Unternehmen ausnahmsweise nicht in seinem Heimatmarkt USA, sondern auf dem alten Kontinent. Dort nutzen rund 277 Millionen Europäer das soziale Netzwerk. Zum 25. Mai tritt hier die EU-Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Facebook-Datenschutzchef Rob Sherman. Wir fangen in Europa an. Damit wollen wir sicherstellen, dass die Nutzer noch vor Inkrafttreten der neuen Regeln Zeit haben, sich die Abfragen anzusehen. Die Nutzer müssen dann entscheiden, welche Daten sie preisgeben wollen. Beispiel: Profilinfos zu politischer Gesinnung, Religionszugehörigkeit oder zum Beziehungsstatus. Rob Sherman. Wenn Sie diese Infos derzeit in Ihrem Facebook-Profil anzeigen, weisen wir den Nutzer darauf hin, wie diese Informationen verarbeitet werden. Der User kann dann entscheiden, ob er die Informationen weiter bei Facebook veröffentlichen will oder nicht. Auf einem anderen Formular lässt Facebook seine User entscheiden, ob es für Werbeanzeigen auch die Daten von Partner-Webseiten verwenden darf. Sprich, wer sich in einem Online-Shop über ein Produkt informiert und dieser Shop setzt einen Facebook-Like-Knopf ein, der kann grundsätzlich entscheiden, ob Facebook diese Informationen für seine zielgerichtete Werbung verwenden darf oder nicht. Mit den neuen EU-Regeln will Facebook auch seine umstrittene Gesichtserkennung nach Europa bringen, die es seit fast 6 Jahren im Rest der Welt gibt. Bislang stand diese Funktion in der EU nicht zur Verfügung.
Wir bleiben beim Thema Facebook, soziale Medien und Datenschutz bzw. Schutz vor Falschmeldungen. Nicht nur in den USA diskutiert Facebook in aller Öffentlichkeit über neue Richtlinien und Schutzvorkehrungen. Auch in Deutschland ist das Unternehmen dabei, wieder um Vertrauen zu werben. So zum Beispiel in dieser Woche in Augsburg auf dem Newscamp 18, einer Konferenz für einheimische Medienmacher und internationale Experten, die 2 Tage lang zusammen über die Zukunft von Nachrichten und Journalismus diskutiert haben. Anna Klein war für uns dabei und hat festgestellt, dass diese Zukunft der Medien auch eine Frage nach der Wahrheit ist.
Das zentrale Thema der beiden Konferenztage, natürlich die Facebook-Krise. Wie umgehen mit dem Netzwerkgiganten, der gleichzeitig Datenkrake und Informationsquelle ist? Für Verlage und Medienhäuser bedeutet der Vertrauensverlust der Nutzer in das größte soziale Netzwerk der Welt vor allem eines, dass die künftige Zusammenarbeit gut überlegt sein will. Das hat auch Facebook verstanden und geht daher sogar einen Schritt auf die Medienmacher zu. Guido Bülow ist bei Facebook für diese Zusammenarbeit zuständig und erklärt, dass das Netzwerk zum Beispiel im Kampf gegen Falschmeldungen, die sogenannten Fake News, die Glaubwürdigkeit von traditionellen Medien stärken will, indem die Quelle einer Nachricht hervorgehoben wird.
Das sind Informationen, die Verlage in den USA jetzt zur Verfügung haben und hinterlegen können, sodass jeder Nutzer sich selber darüber eine Meinung bilden kann, ist es ein Medium, dem ich vertrauen kann oder eben nicht.
Nur seriöse Publikationen, die sich an journalistische Qualitätsstandards und ethische Maßstäbe halten, erhielten solche Verweise. Dass Facebook auf die Medienmacher zugeht, kommt nicht von ungefähr. Schließlich braucht es als Kommunikationsplattform auch Inhalte, die den Nutzern etwas bieten. Und genau hier liegt für traditionelle Medienunternehmen und Verlagshäuser die entscheidende Chance, aber eben auch Herausforderung. Die Umstellung auf digitale Veröffentlichung. Eilmeldungen für das Smartphone, ein E-Paper für das Tablet, plattformgerechte News für Twitter, Instagram und Co. und nicht zuletzt eine ansprechende Website. So ähnlich lautet das Rezept für erfolgreiche Nachrichten im Digitalzeitalter, wenn es nach dem US-amerikanischen Mediendesigner Mario Garcia geht. Die Story ist natürlich zentral, aber jede Nachricht muss dann auch auf den entsprechenden Plattformen laufen und dafür braucht man die richtige Technik. Im Vergleich mit den USA hinkt Europa derzeit noch deutlich hinterher, besonders was die Printmedien betrifft. Zeitungsleute sind die Ersten, wenn es darum geht, über Veränderungen zu berichten. Und die Letzten, wenn es daran geht, diese Veränderungen selbst umzusetzen in ihren Redaktionen. Wie genau sich traditionelle Medien an das digitale Zeitalter anpassen können, dafür gab es auf dem Newscamp eine ganze Reihe innovativer Vorschläge. Von künstlicher Intelligenz, die Hasskommentare aussortiert, bis hin zur automatisierten Optimierung von Überschriften. Bei all dieser innovativen Zukunftsmusik zur digitalen Optimierung ist jedoch auch Skepsis angebracht. Denn wo es nur noch um Aufmerksamkeit geht, da gewinnen schnell die Falschen, sagt zumindest Anton Klees. Er ist Gründer einer Agentur, die analysiert, wie soziale Medien die Mediennutzung verändern.
Es geht ja um Relevanz, es geht um Rankings. Und wenn Facebook sagt, ja, uns ist wichtig, wie relevant ist Content, dann publizieren die sehr kontroversen und sehr polarisierenden Content.
Die harmlose Variante davon sind nervige Katzenvideos. In schlimmeren Fällen handelt es sich schlicht um Fälschungen. Die Folgen davon betreffen vor allem die Mediennutzer. Denn sie sind es, die sich in Zukunft immer wieder fragen müssen, das, was ich da sehe, kann das wahr sein? Das Newscamp hat gezeigt, wie weit das Feld ist, das Medienunternehmen in der digitalen Zukunft beschreiten müssen. Und zwar gemeinsam mit globalen Internetgiganten, alter Skepsis und neuen Technologien.
Sie hören die Medienwelt im Langsamstag auf SR2 Kulturradio. Die Medienlandschaft wächst seit Jahren beständig zusammen. Zeitungsverlage stellen Videos online, Streamingdienste im Netz liefern Serien, Filme und Dokumentationen, smarte Lautsprecher spielen auf Befehl Musik und selbst Facebook will nicht mehr nur bunte Bilder und Katzenvideos vertreiben, sondern auch ins Seriengeschäft einsteigen. Medienkonvergenz heißt das in der Fachsprache. Doch kommt die Medienpolitik da noch hinterher, wenn es um die Regulierung geht? Man will neue Lösungen und diskutiert heftig. Erst diese Woche wieder in Berlin bei einem Symposium der Landesmedienanstalten. Wie sieht sie also aus, die Medienordnung von morgen? Michael Mayer hat für die Medienwelt zugehört.
Die Bild-Zeitung war schon immer dafür bekannt, Grenzen zu überschreiten. Aber auch in technischer Hinsicht ist die Bild und der Springer Verlag durchaus innovativ. Seit ein paar Jahren gibt es Bild-TV im Netz, viele Videos zu aktuellen Themen, aber immer wieder auch Live-Videos, die ins Netz gestreamt werden. Genau daran stören sich die Medienaufseher und schickten in dieser Woche der Redaktion letztmalig eine Aufforderung, doch eine Rundfunklizenz zu beantragen. Denn wer regelmäßig Live-Videos ins Netz stellt und mehr als 500 Zuschauer erreicht, benötigt eine Rundfunklizenz. Die Bild-Redaktion wehrt sich bislang hartnäckig, eine solche Lizenz zu beantragen, weil sie sich nicht der Aufsicht der Landesmedienanstalten unterwerfen will. Doch auch von den Medienwächtern selbst gibt es Kritik. Die Regelung sei nicht mehr zeitgemäß, kritisiert Thomas Fuchs, Direktor der Landesmedienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein.
Also ich glaube, wir müssen erstmal alle gleich behandeln. Das ist die Hauptaufgabe in diesem Fall gewesen. Und wenn wir kleine Fernsehsender oder Gamer mit einer Rundfunklizenz beauftragen, dann muss das für die Bild-Zeitung genauso gelten. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass wir eigentlich der Meinung sind, das Lizenzierungssystem müsste deutlich vereinfacht werden hin zu einem unbürokratischen Anzeigesystem. Dafür muss aber die Politik erstmal das Gesetz ändern und das würden wir sehr unterstützen.
Doch noch gibt es innerhalb der Medienpolitik der 16 Bundesländer dafür keine Einigkeit, das Gesetz zu ändern. Problem ist auch, dass die Zulassungsverfahren zu lange dauern für die schnelle Welt des Internets. 3 Monate sind es mindestens. Zu lange findet der YouTube-Star Robin Blase alias Rob Bubble, der einen Satire-, Games- und Comedy-Kanal betreibt. Blase meint, manche Regelungen wie etwa die Kategorisierung nach Live-Videos bzw. auf Abruf seien absurd.
Wenn die Aufnahme, die sie sonst live streamen, einfach hinterher 5 Minuten später online stellen, habe ich all diese Probleme nicht. Warum? Wo ist der Unterschied? Warum? Also in der heutigen Generation, wenn man sich heute die jungen Medienmacher oder die jungen Zuschauer anguckt, die verstehen noch überhaupt nicht, was der Unterschied zwischen Live und On-Demand ist.
Die Regelung, dass Live-Videos mit mehr als 500 Zuschauern zugelassen werden müssen, stammt, wie so vieles, noch aus der Anfangszeit des Internets. Mehr Wirkungsmacht unterstellte man den Live-Videos. Doch diese Zeiten sind weitgehend vorbei. Und die Medienwächter sind etwas unzufrieden darüber, dass sie ein Gesetz exekutieren müssen, an das sie selbst nicht mehr recht glauben. Bei den Plattformen oder auch sogenannten Intermediären sieht die Regulierung noch schlechter aus. Facebook, Google, YouTube, Amazon sind weit weg und sind medienrechtlich schwierig zu fassen. Vor 20 Jahren machte sich die Medienpolitik noch Sorgen um die Meinungsmacht von Springer, Sat.1 oder RTL. Mehr als 30% Marktanteil wurden als kritisch angesehen. Heute sind ganz andere Player am Markt, konstatiert Thomas Fuchs. Und die hätten auch ganz andere Marktanteile, wenn man sich Facebook und Co. anschaut.
Da muss man auch sagen, haben wir ein Gesetz, das wir nicht mehr anwenden können, weil das gar keine Realität mehr als Fall abbildet. Ich glaube auch, wir haben keine Vielfaltsgefahr momentan. Wir haben ja eher einen Zuwachs an Vielfalt und an Möglichkeiten, sich zu informieren. Und deswegen ist aus meiner Sicht da der Handlungsbedarf nicht so groß. Auch da ist mir Transparenz fast am wichtigsten.
Anders ausgedrückt, Transparenz, was Algorithmen angeht. Wer beeinflusst eine Auswahl wie und in welcher Weise? Darum geht es. Nutzer und Produzenten, aber auch die Medienaufseher wollen wissen, wie Inhalte gewichtet werden und wo es möglicherweise illegale Absprachen gibt. Und sie wollen bei diesen Fragen eine bessere Kommunikation mit den Firmen aus Silicon Valley. Bundesjustizministerin Katharina Barley forderte diese Woche, dass Facebook und Co. in ihrem Algorithmus ein breiteres Meinungsspektrum abbilden sollten. Doch wie kann das gelingen? Für die Gestaltung der digitalen Medienordnung bleibt in jedem Fall noch jede Menge zu tun.
Konstruktiver Journalismus ist ein Zauberwort, mit dem die Branche versucht, wieder mehr Nutzer an die guten alten Medien wie Zeitung, Radio und Fernsehen zu bringen. Kurz gesagt geht es darum, nicht nur auf Probleme aufmerksam zu machen, sondern auch Lösungen zu zeigen oder sogar Teil der Lösung zu werden. Ein Beispiel für diese neue Art, Medienmacht zu denken und zu nutzen, kommt, und das ist schon ein wenig überraschend, aus Afghanistan. Silke Dietrich berichtet.
Im Radiostudio brummen die Handys und Telefone neben den Mikrofonen. Um die 1000 Hörer melden sich jeden Tag, sprich mehr als 1000 Probleme landen bei der Sendung Safoye Shah. Auf Deutsch übersetzt heißt die Show Räum deine Stadt auf. In einem Land wie Afghanistan wisse man oft gar nicht, wo man da eigentlich anfangen sollte, sagt Masood Santar. Er ist einer der beiden Moderatoren der Frühsendung. Unser Erfolgsrezept ist, dass wir den Dingen nachgehen. Die Regierung nimmt viele Probleme der Leute gar nicht mehr so ernst. Aber wir bleiben dran. Wir helfen bei der Lösung und die Leute sehen, dass sich etwas ändert. Jeden Tag. Und das seit 15 Jahren. Nach dem Taliban-Regime Anfang 2000 ging die Sendung on air. Seitdem die meisten internationalen Truppen vor 3 Jahren aus Afghanistan abgezogen sind, drehe sich in der Sendung fast alles nur noch um das Thema Sicherheit. Alleine in der Stadt Kabul gab es im vergangenen Jahr mehr als 20 große Anschläge. Fast 500 Menschen sind dabei gestorben. Mehr als 1300 wurden verletzt. Auch die Journalisten im Land sind gefährdet.
So there are threats.
Es gibt viele Drohungen gegen uns, erzählt Sandra. Die kämen von allen Seiten, von Kriegsfürsten, Extremisten, aber auch manchmal von der Regierungsseite. Gerade hat ein Mann aus der umkämpften Provinz Bahlan angerufen. Die Polizei hätte dort einfach sein Haus besetzt, er zahle Miete und könne seit über einem halben Jahr nicht mehr dort wohnen. Sandra ruft live in der Sendung beim Polizeichef von Bahlan an. Der sagt, die Gegend habe geräumt werden müssen, weil sie umkämpft sei. Zur Not werde er eben aus seiner eigenen Tasche die Miete zurückzahlen. Das lassen die Moderatoren nicht lange auf sich sitzen. Wie viel er denn verdiene, wenn er das so locker anbieten könne? Und ob es überhaupt rechtens sei, dass die Polizei einfach ein Haus besetze? Das ist eine der Stärken der Show. Das Radioteam versucht nicht nur, die Probleme der Leute zu lösen, sie machen das auch extrem unterhaltsam. Als ein Regierungsbeamter mal nicht ans Telefon gegangen ist, haben die beiden gescherzt, er sei wohl zurückgetreten. Keine 5 Minuten später hat sich der Beamte in der Sendung gemeldet.
I think they're not afraid of us, they're afraid of people. Our show is so strong among people.
Die haben keine Angst vor uns, sagt Sandra, aber sie haben Angst vor den Leuten. Die Leute geben uns Macht und wir wiederum verleihen den Menschen Macht. Also helfen wir uns gegenseitig, um gemeinsam unsere Stimmen zu erheben. Eine derart freie Presse kannten die Afghanen vor dem Fall der Taliban noch nicht, sagt Sanjay.
It's fun in a way where bringing pressure on.
Die Leute lieben das. In einem Land wie Afghanistan, wo es so viele Diktaturen gegeben hat und auch Zensur, da ist das großartig für die Menschen. Die hatten so lange keine eigene Stimme. Wir sind jetzt schon so weit, dass wir Scherze über die Taliban machen.
Where you can talk about the Taliban, you can make fun of the Taliban.